Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass wir immer noch so im Austausch stehen. Freyung, Huttum, das ist für uns ganz wichtig. Vielleicht ganz kurz ein Wort zu Freyung. Ihr habt ja mitbekommen, dass uns die Räume gekündigt sind auf Ende September. Wir haben ein Raumangebot von der VR-Bank in Freyung bekommen, das wunderschön ist. Der Gottesdienstraum hat ungefähr die Größe eures Gottesdienstraumes. Der Saal ist ganz ähnlich, mit einer ähnlichen Decke, viel Licht, viele Fenster, sogar mit Aufzug drin, wo die alten Geschwister nach oben könnten. Es sind keine, in der Zeit, wo wir uns versammeln, sind keine Leute im Haus, weil daneben Arztpraxen sind und darunter ist eine Beratungsstelle und so weiter und so fort. Ja, das Ding kostet uns allerdings das 2,5-fache von dem, was wir jetzt stemmen. Und das mit ungefähr 20 Leuten, die sich so ziemlich fest zur Gemeinde halten. Aber 20 Leute, das wisst ihr selber, sind keine 20 Verdiener. Vor allem kommen ja unsere Leute aus der Riddelhütte mit dazu, die eigentlich viele von Hartz IV leben und kein Geld haben. Also wir sind da schwer am Fragen, was wir machen sollen. Natürlich, gute Räume sind für den Gemeindeaufbau ganz wichtig. Auf der anderen Seite muss man sie auch mit Leben füllen können. Das ist auch nicht so leicht, sag ich mal. Trotzdem haben wir in der Gemeindestunde die Entscheidung getroffen, weil wir etwas angespart hatten auf dem Gemeindekonto, dass wir ungefähr 50% von dem, was wir auf dem Gemeindekonto angespart haben, jetzt erstmal in die Mission geben. Da wird auch Gambia was abbekommen und an anderen Stellen wollen wir was geben, weil wir sagen, wir möchten nicht als Gemeinde das Geld für uns horten. Wir wollen nicht auf dem Geld sitzen. Irgendwo ist Reich Gottes, da wird das Geld gebraucht. Und das ist eine Glaubensentscheidung, die finde ich gut. Das war das Votum der Geschwister. Wir wollen auf keinen Fall so viel Geld für uns ausgeben, dass kein Geld mehr für die Gemeinde übrig bleibt, also für das Reich Gottes weltweit. Und jetzt fangen wir einfach mal damit an im Glauben und dann werden wir schauen, was passiert. Ja, wenn ihr dran denkt, dann betet mit, betet vor allem um Einigkeit. Die Freyunger Geschwister, die ursprünglichen, die älteren Frauen haben sehr viel Angst, dass wir uns wieder in irgendwas hineinbegeben, wo wir wieder irgendwie Luftschlösser bauen und dann am Ende fahren wir wieder gegen die Wand und so. Das ist nicht einfach. Auf der anderen Seite, wenn man nichts investiert, dann kann Gemeinde auch nicht wachsen. Ihr wisst es selber. Stellt euch mal vor, wir hätten diese Räume nicht gemietet vor einigen Jahren. Was wäre dann aus der Gemeinde geworden, sage ich mal, wenn man drüben im Alten geblieben wäre oder was weiß ich was. Es wäre einfach nicht gegangen. Ja. Ja, jetzt wollen wir miteinander in die Bibel schauen und ganz kurz zwei kleine Vorworte. Erstens ist es so, es gibt in der Bibel Sätze, ich weiß nicht, ob es euch selber so geht, es gibt in der Bibel Sätze, die überliest man einfach so. Die sind relativ klein und unscheinbar. Hinter denen steckt aber unwahrscheinlich viel und um einen einzigen solchen Satz soll es heute gehen. Ein Satz, den wir über das Leben von Josef hören werden. Und bevor ich das mache, möchte ich noch sagen, es könnte sein, es kommt euch das eine oder andere bekannt vor aus der Predigt, dann ist es so, ich selber habe einen Großteil von dem Impuls, der zu dieser Predigt geführt hat, aus einer Verkündigung von Wolfgang Wegert erhalten, von der Arche Hamburg. Ich weiß nicht, wer von euch Wolfgang Wegert, Arche Hamburg, kennt. Ich kann manchmal nachts nicht schlafen, dann schalte ich Anixe ein und dann kommt manchmal der Wolfgang Wegert mit der Arche. Und das ist wirklich empfehlenswert. Also wenn ihr den mal euch anschaut, das ist wirklich etwas sehr Empfehlenswertes. Und ich habe mich gefragt, muss ich mich dafür schämen, dass ich euch jetzt auch etwas weitergebe, was ich empfangen habe? Und ich habe mir gedacht, nein. In der Bibel sagt Jesus mal ein Wort. Er sagt, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreiches geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Also natürlich leben wir auch vom Alten. Wir leben von dem, was Generationen vor uns erkannt haben. Stellt euch mal vor, ihr nehmt mal euer Liederbuch und dann schaut mal, wie viel von unserem Glauben wir empfangen von dem, was in den Generationen früher, sag ich mal, erkannt wurde und dann in Worte gefasst wurde. Und deshalb ist es gar nicht schlimm, wenn man selber etwas empfängt und es dann weitergibt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, es geht nicht darum, dass alles meine Erkenntnis ist, es geht darum, dass alle meine Erkenntnis wahr ist. Das ist ein Unterschied. Also es geht ja nicht darum, dass wir voreinander glänzen, irgendwie, indem immer jeder ureigene neue Erkenntnisse hat. Und das ist ja auch der Grund, warum es wichtig ist, dass wir untereinander unsere Glaubenserkenntnis teilen. Und dass wir untereinander auch Tipps weitergeben. Zum Beispiel, ich habe ein tolles Buch gelesen, lies das mal, das ist unglaublich wichtig. Oder du, schau dir mal im Internet das und das an oder so. Da kannst du ganz viel lernen vom Glauben. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir hatten in der ersten Gemeinde, in der ich war, einen jungen Bruder. Und der war Vertreter. Und der hat stundenlang, während er seine weiten Vertreterfahrten gemacht hat, weiß nicht, ob das bei dir auch geht, Christian, aber der ist halt weit gefahren, der ist manchmal hunderte von Kilometern gefahren, hat ja ständig Kassetten gehört von irgendwelchen Brüdern. Und er war immer dankbar, der hat immer gesagt, Thomas, wenn du was Gutes weißt, sag's mir, empfiehl's mir, gib's mir. Und ich kann euch sagen, nach 2-3 Jahren war der wie ein Bibelschüler. Der hat eine komplette Theologieausbildung gehabt, weil der ja nichts anderes gemacht hat. Der hat ja stundenlang, sage ich mal, hat er da seine Predigten gehört und hat das verinnerlicht. Und ein ganz toller Bruder, hat nachher auch Gemeindeaufbauarbeit gemacht, ist heute Ältester in der Gemeinde, wunderschön. Ja. Bevor wir jetzt diesen kleinen unscheinbaren Satz lesen, eine Frage, was würdet ihr sagen, was ist das herausragendste Merkmal im Glaubensleben von Josef?
Vertrauen,
ja, Vertrauen, ganz wichtig, laut, ganz laut.
Vergebung,
ja.
Jawohl.
Noch?
Demut.
Okay, Gottesfurcht. Ja, ihr merkt schon, da kommen ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und wenn man nun einmal hineinschaut in das Leben von Josef, dann hat er doch, der hat ja wahnsinnig viel Herausforderndes in seinem Leben erlebt, oder? Wenn ihr euch vorstellt, vom Lieblingssohn abgestürzt bis runter in den Brunnen da, wo er im Grunde genommen schon gedacht hat, er muss sterben. Dann als Sklave verkauft in das Haus von Potiphar. Dann ist er da langsam wieder hochgekommen bei Potiphar, hat sogar sich so gemausert, dass er wieder Stellvertreter von Potiphar war. Dann kommt diese Frau da, ich weiß nicht, warum die sich so den Josef rausgesucht hat. Das hieß, er hat eine schöne Gestalt gehabt, sag ich mal, und hat ihn versucht zu verführen und er hat standgehalten und ist durch diese Situation, durch dieses Standhalten, aber wieder abgestürzt bis ins Gefängnis. Ist ja auch eine Sache, gell? Wenn man sich überlegt. Also normalerweise würde man ja sagen, Gott segnet mein Gehorsam. Ne? Aber der war gehorsam und zunächst mal ist er abgestürzt bis ins Gefängnis runter, sage ich mal. Der hat es wahrscheinlich auch nicht so leicht verstanden, was da passiert ist. Im Gefängnis dann wieder, hat er sich wieder bewährt und dann ist er ja sogar durch diese prophetische oder diese Auslegungsgabe von Träumen ist er ja dann Vizekanzler geworden und hat da dann so wirken können, dass er in der Hungersnot, die dann angebrochen ist, sogar seine eigene Familie versorgen konnte. Vergebung hat auch eine ganz große Rolle gespielt. Plötzlich standen seine Brüder ihm gegenüber, stelle ich mir nicht so leicht vor. Plötzlich stehen die Menschen, die mich sozusagen im Brunnen geworfen haben, die mich mit Mühe und Not am Leben gelassen haben und halt verkauft haben, plötzlich stehen diese Menschen vor mir, stelle ich mir nicht so leicht vor. Es gab ja auch im Leben von Josef tatsächlich ganz viel, oder ich sage es andersherum, der Satz, den Josef jetzt, der Josef jetzt kennzeichnet, hat aber nichts mit all diesem Herausfordernden zu tun. Schlag mal Hebräerbrief auf, Kapitel 11, Vers. Muss mal schauen, was es für ein Vers ist. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 22. Das ist ja dieses Glaubenskapitel, wo uns der Glaube der Glaubensväter sozusagen exemplarisch vor Augen geführt wird, wo die wichtigsten Dinge, wo sie sich im Glauben bewährt haben, hier aufgezählt wird. Und da lesen wir in Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 22, durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug der Israeliten und befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen solle. Wer hat dieses Kapitel schon mal gelesen? Hebräer, Kapitel 11. Ganz viele. Ist euch dieser Satz schon mal wichtig geworden? Also ich muss sagen, im Hebräerbrief, Kapitel 11, habe ich sogar mehrfach ausgelegt, aber dass dieser Satz hier ganz vielsagend sein könnte, das ist mir bisher vollkommen entgangen, muss ich gestehen. Durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug der Israeliten und befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen solle. Das ist ja sehr interessant. Ja. Die alte Elberfelder übersetzt es so: durch den Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels und gab Befehl wegen seiner Gebeine. Warum steht da nicht durch den Glauben bewährte Josef sich in der Versuchung, als die Frau sich ihm anbot? Warum steht da nicht durch Glauben bewährte Josef sich, als er abgestürzt ist in ein Sklavendasein, dadurch, dass er das innerlich annahm und trotzdem treu in seinem Sklavensein geblieben ist und sich da bewährt hat und dann wieder hochwuchs zum Stellvertreter Potiphars? Warum steht da nicht, durch Glauben bewährte Josef sich also großherzig seinen Brüdern vergab, die ihn fast ums Leben gebracht hatten, die ihm Jahrzehnte Schmerzen bereitet haben? Denn wir reden da nicht von kleinen Zeiträumen. Allein wenn man da von dem Ort, wo er gefangen genommen wurde, bis nach Ägypten hinter einem Kamel herlaufen muss, ist nicht sehr angenehm, sich vom Sklaven im Hause Potiphar hochzuarbeiten, bis man Stellvertreter wird, das geht auch nicht in 4 Wochen. Im Gefängnis sich wiederfinden und wieder Jahre sind es ja, bis er dann rauskam, das alles zu durchleben, das war ja unglaublich, was ihm begegnet ist und was er bewältigt hat. Also da war so viel Glaubensbewährung, dass man eigentlich sagen müsste, hier müsste doch irgendwas von der Glaubensbewährung stehen, in diesem Kapitel 11 von Hebräer. Aber hier steht eben nichts von der Glaubensbewährung, sondern hier steht, dass Josef zum Zeitpunkt seines Todes darüber nachdenkt, dass es eine Verheißung gab, die geheißen hat, dass das Volk wieder zurückkommt, und er wollte unbedingt, dass sein Leib mitgenommen wird. Schauen wir uns diese alttestamentliche Verheißung einmal an. Das ist sehr interessant. 1. Mose 15. 1. Mose 15. Diese Verheißung ist ursprünglich an den Abraham gegeben. Ihr kennt dieses große Kapitel hier, Kapitel 15, wo Gott mit dem Abraham den Bund schließt, einen einseitigen Bund. Da könnte man jetzt an einer anderen Stelle drüber reden, aber da lesen wir ab Vers 13, Da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist, und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut, und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Gott offenbart Abraham in einer Prophetie die Zukunft. Und Abraham wird zunächst mal gesagt, dass seine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Lande, das nicht das ihre ist, und dass sie dort in eine Sklaverei, in eine Tyrannei hineingeraten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Gott verheißt, dass dieses Volk, das sozusagen die Nachkommen Abrahams versklavt, dass die gerichtet werden. Gott verheißt dann auch die Zeit, sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen. Und er verheißt fest, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Abraham muss diese Prophetie, er muss diese Verheißung weitererzählt haben. Er muss sie weitergegeben haben, sodass Isaak sie gekannt hatte. Isaak muss sie weitergegeben haben an Jakob. Und Jakob hat sie seinen Söhnen erzählt. Und das ganz Interessante ist, Josef hat ja noch nicht mal gelebt zu dem Zeitpunkt dieser Prophetie, aber er kannte diese Prophetie. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Josef sehr, sehr jung in diesen Brunnen geworfen wurde und in die Sklaverei verkauft wurde, vielleicht mit 13, 14, 15, vielleicht auch 16, wahrscheinlich war er nicht älter, dann ist sehr interessant, er muss irgendwann in seinen Kindheitsjahren, in seinen frühen Jugendjahren, diese Verheißung, die offensichtlich in seiner Sippschaft immer wieder erzählt worden ist, dieser Verheißung muss er begegnet sein. Und diese Verheißung hat er in, im Herzen getragen. Am Ende seines Lebens beruft er sich auf diese Verheißung und sagt, lasst nicht zu, dass mein Körper, meine Gebeine hier in Ägypten bleiben. Wenn die Zeit kommt, sozusagen, die werden wir gleich noch lesen, und Gott euch herausruft und euch wieder zurückführt ins gelobte Land, dann nehmt meine Gebeine mit. Er hat diese Verheißung im Herzen getragen. Er selber hat nur eine erste Teilerfüllung erlebt. Ne? Wenn ihr mal hineinschaut, wir haben gerade gesagt, diese Verheißung an Abraham hat mehrere Abfolgen sozusagen. Und die erste war die, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Das ist alles, was Josef von dieser Verheißung erlebt hat. Übrigens sehr lange Zeit auch nicht erlebt hat. Die meiste Zeit seines Lebens war nämlich Josef allein in Ägypten. Der war ja gar nicht mit den Nachkommen Abrahams in Ägypten. Der war alleine in Ägypten. Plötzlich hat er erlebt, dass seine Brüder durch die Hungersnot nach Ägypten kommen. Er hat erlebt, wie er durch die Führung Gottes in diese Position kam, sozusagen Vizekanzler zu sein. und wie er plötzlich seine Sippschaft herrufen konnte und wie sie dort im Lande Gosen sich angesiedelt haben. Also er hat den ersten kleinen Abschnitt dieser Verheißung erlebt, dass da steht, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Er hat nichts erlebt davon, was hier weitergeht. Da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Das war nämlich nach dem Tod Josef. Als der Pharao starb, der ihnen wohlgesonnen war, dass das dann begonnen hat mit dieser Sklaverei. Er hat nichts erlebt von, ich will dieses Volk richten, das Gott das ägyptische Volk gerichtet hat. Hat er nicht erlebt, sag ich mal. Er hätte sich wahrscheinlich auch nie vorstellen können, wie Gott das macht mit dieser Erstgeburten, die da sterben mussten. Hätte er sich nie vorstellen können, wie Gott das machen könnte. Aber er wusste, diese Verheißung schließt mit denen, dass sie zurückkehren nach der vierten Generation und deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrats. Also nochmal, Josef kannte diese Verheißung von Kind auf. Er hat ein winzigen Ausschnitt dieser Verheißung erlebt. Übrigens habe ich mich gefragt, hat Josef diese Verheißung immer in der gleichen Stärke in seinem Herzen getragen? Das ist jetzt die Vermutung, was ich sage. Ich möchte es genau unterscheiden von der Bibel, die Vermutung. Aber ich vermute mal, nein, er hat sie nicht immer in der gleichen Verheißung in der gleichen Stärke in seinem Herzen getragen. Geht es euch nicht auch so? Geht es uns nicht auch so, dass es da Verheißungen gibt und manchmal tragen wir sie sehr stark im Herzen und manchmal tragen wir sie fast gar nicht im Herzen. Aber ich denke mir, spätestens als Josef erlebt hat, dass seine ganze Sippschaft nach Ägypten kam und als er begriffen hat, die ganze Führung Gottes, dass ich als Sklave verkauft worden bin, dass ich im Gefängnis gelandet bin, dass ich den Traum des Pharao deuten konnte und jetzt Vizekanzler bin, das war alles Führung Gottes. Spätestens in diesem Moment hat er den ganzen Rest der Verheißung Gottes wieder völlig in seinem Herzen getragen. Und was wir wissen ist, ich sag's mal, ich glaube das, sie hat ihn mehr und mehr erfüllt. Am Ende hat sie ihn völlig erfüllt. Denn wenn ich zum Zeitpunkt meines Sterbens, wenn mir da noch etwas wichtig ist, dann würde ich persönlich behaupten, dann merkt man, das ist wahrscheinlich das Wichtigste in meinem Leben, oder? Es gibt Menschen, die tragen das auf dem Herzen zum Zeitpunkt ihres Sterbens, ich will noch Vergebung erlangen von dem und dem. Oder ich will das noch regeln, dass es meiner Frau gut geht. Oder ich will noch mein Geld der Gemeinde vermachen, dass es nicht irgendwie dem Staat verfällt oder was weiß ich was, keine Ahnung. Aber wenn ich zum Zeitpunkt meines Sterbens etwas im Herzen trage, dann ist es für mich, hat es einen ganz hohen Stellenwert. Und für ihn hatte diese Verheißung einen ganz hohen Stellenwert. So einen hohen Stellenwert, dass wir mal zwei Stellen lesen. 1. Mose 50, Vers 24. Da lesen wir, und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe. Und jetzt kommt der Satz, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Land führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit von hier. Interessant. Ich sterbe. Aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen. in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Woher hat er denn das gewusst? Woher hat er denn gewusst, dass Gott ihnen gnädig sein wird und sie aus dem Land führen wird, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat? Aufgrund der Verheißung hat er das gewusst. Aufgrund dessen, dass Gott es versprochen hatte, hat er das gewusst. Und da gibt es noch einen ganz interessanten Notiz in 2. Mose 13, Vers 19. Da lesen wir: Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen: Gott wird sich gewiss eurer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. Also die haben sogar nur den Wortlaut dessen oder den Eindruck dessen, wie Josef das vermittelt hat, hier aufgeschrieben. Versteht ihr? Hier steht nämlich, Gott wird sich gewiss eurer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. Wisst ihr, der Josef hat nicht gesagt, ja, ich habe da mal was in meiner Jugend gehört, könnte sein, das stimmt, eventuell könnte sich das so entwickeln, dass ihr dann in der vierten Generation wieder zurückkommt in dieses Land. Man weiß ja nie so genau, wenn es nicht stimmt, ist es halt so, aber wenn es stimmt, nee, der hat ganz fest an diese Verheißung geglaubt. Und so hat er das auch seinen Nachkommen vermittelt. Ich sterbe, ich werde es nicht mehr erleben. Aber ihr werdet es noch erleben, dass Gott sein Wort einlöst. Ja. Übrigens, die Erfüllung geschah dann ganz genauso, wie es Gott vorhergesagt hat. Also dieses Volk kam in die Knechtschaft. Wir wissen in den ganzen alttestamentlichen Büchern dann, dass Gott tatsächlich das Volk der Ägypter gerichtet hat, dass der Exodus stattfand und dass die Landnahme erfolgt ist und sie in dieses Land zurückkommen. Und es hat sich auch das erfüllt, dass die Gebeine Josefs mitgenommen wurden und wurden dann, das könnt ihr in Josua Kapitel 24 lesen, dass sie dann ganz am Ende, als das ganze Land verteilt war an die Stämme sozusagen, da wurden die Gebeine Josefs beerdigt. Nun ist die Frage, was sagt das uns? Ich glaube, es sagt uns was ganz Wichtiges. Das Erste, was es mir sagt, ist, bei Gott zählt nicht nur das, was wir heldenhaft für Jesus getan haben. Denn das ist für mich sehr interessant, dass in Hebräer Kapitel 11 nicht als vom Glauben Josefs die Rede ist, da das erwähnt wird, wie heldenhaft er der Versuchung widerstanden hat, wie vorbildhaft er vergeben hat, wie großartig er innerlich sein Fallen ins Nichts annehmen konnte und nicht dagegen rebelliert hat, sondern Stück für Stück sich wieder hochgearbeitet hat. All sein Tun wird gar nicht erzählt hier im Hebräerbrief Kapitel 11. Was erzählt wird in Hebräerbrief Kapitel 11 ist, was in seinem Herzen gewirkt hat. Die Verheißung, die in seinem Herzen gewirkt hat, die er ganz tief innerlich empfangen hatte und die für ihn zur festen Gewissheit geworden ist, das wird erzählt. Und im Grunde genommen sind wir ja in der gleichen Situation. Die Heilsgeschichte Gottes ist viel weiter fortgeschritten als zur Zeit Josefs. Und trotzdem ist sie noch nicht am Ziel. Das heißt, wir selber stehen auch in der gewaltigen Herausforderung, dass wir einen kleinen Teil der Erfüllung dessen, was Gott verheißen hat, erleben, viel mehr als Josef. Wenn Josef sowas erlebt hat, haben wir schon sowas erlebt, sage ich mal. Aber es steht noch viel aus. Und entscheidend ist, wie wir zu den Verheißungen Gottes stehen. Das ist entscheidend. Ganz entscheidend. Und es ist auch ganz entscheidend, ob diese Verheißungen Gottes in uns zur Gewissheit werden und wir sie auch von Generation zu Generation weitergeben. Ne? Zum Beispiel, machen wir mal ein Beispiel, wir machen gleich zwei Beispiele, aber machen wir mal ein erstes Beispiel. Wir glauben daran, dass Jesus leiblich wiederkommt. Oder? Und dass wir dann alle verwandelt werden. Ja. Es sind aber schon Generationen um Generationen um Generationen um Generationen gestorben. Und jetzt heißt es, dass es sich nicht erfüllt? Oder heißt es nur, dass die Heilsgeschichte ihre eigenen Abläufe hat? Dass Gott seine eigenen Zeitpunkte hat und ich halt jetzt sozusagen vor diesem Zeitpunkt lebe und deshalb zum Beispiel noch sterben muss? Und dann, wenn Jesus wiederkommt, erleben werde, wie ich aus dem Grab gerufen werde und auch dabei sein werde, aber es wird anders sein, als ich es mir vielleicht gewünscht und gedacht habe. Also das ist so ein Beispiel. Auch wir stehen in gewaltigen Herausforderungen einerseits. Auch wir erleben die Gnade Gottes in Glaubenserfahrungen hier und jetzt. Aber entscheidend ist das, was noch aussteht, was uns verheißen ist. Und an dieser Stelle ist mir dieser Satz so durch und durch gegangen, wo Josef gesagt hat, ihr werdet gewisslich erleben, dass Gott euch in dieses Land führt. Das finde ich so wichtig, dass er hier sagt, gewisslich. Jetzt machen wir mal ein Beispiel noch, wo wir auch sehen werden, wie wichtig das ist, dass wir an die Verheißungen Glauben lernen. Schlag mal den Galaterbrief auf, Kapitel 5, Vers 3. Scheint jetzt Themenwechsel zu sein, aber ihr werdet gleich merken, dass das ganz viel mit dem zu tun hat. Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 3 lesen wir folgendes. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Und jetzt kommt der Satz. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Wisst ihr, was der Kernpunkt aller Gesetzlichkeit ist? Jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach Gewissheit. Ich will gewiss sein, dass ich mit Gott in Ordnung bin. Okay? Und jetzt ist es so, jetzt gibt mir die Gesetzlichkeit eine Handhabe. Wenn du dich in einer ganz bestimmten Art taufen lässt, dann bist du für immer und ewig errettet. Wenn du in einer ganz bestimmten Art dich bekehrt hast, dann bist du für immer und ewig gerettet. Wenn du das und das im Glauben beachtest, jeden Tag, dann bist du gerettet. Unser Glaube ist aber anders. Unser Glaube ist so, das steht hier, in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Mir und dir ist nicht aufgetragen, dass wir aus Sicherheitsbedürfnis sozusagen lauter gesetzliche Dinge tun, sondern uns ist aufgetragen, zutiefst die Liebe zu leben. Und dann werden wir in unserem Leben ganz bestimmte Dinge erleben. Wir werden erleben, wie wir zutiefst versagen. Wir werden erleben, wie wir Dinge vorhatten und wir sind gefallen. Und dann kommt eine tiefe Angst. Bin ich jetzt noch richtig? Gehöre ich jetzt noch zu Jesus? Bin ich jetzt noch errettet, ja oder nein? Und viele gehen dann den Weg noch mehr Gesetzlichkeit. Sozusagen, okay, Gott, dann beweise ich es dir halt jetzt noch mit dem und dem. Oder dann beweise ich es dir noch mit dem und dem, sozusagen. Aber wisst ihr, das ist alles falsch. Weil hier steht der Weg, der uns aufgetragen ist. Wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Ist uns versprochen, dass wenn wir an Jesus glauben, dass wir nicht mehr ins Gericht kommen, sondern schon durch das Gericht hindurchgegangen sind, ja oder nein?
Ja.
Ist es uns im Glauben versprochen, dass der, der an Jesus glaubt, gerecht gesprochen ist?
Ja.
Kannst du und ich diese Gerechtsprechung jederzeit fühlen? Nein. Aber es ist uns verheißen, versteht ihr? Es ist uns verheißen. Und wir sollen diese Verheißung ganz tief in unser Herz aufnehmen. Und wir sollen aus dieser Verheißung heraus leben, so wie der Josef gelebt hat. Im festen Wissen, wir werden das erleben. Wenn wir vor Gott im Gericht stehen, dann brauchen wir nicht mit unserer eigenen Gerechtigkeit kommen. Dann ist Christus da und wird uns gerecht sprechen. Und deshalb kann ich das hier und jetzt lassen, diese Gesetzlichkeit. Denn wenn ihr mal genau hinschaut, sehr interessant, Menschen, die gesetzlich sind, die verlieren oft das Tun der Liebe. Schaut euch mal die Pharisäer an. Die waren so gesetzlich, dass sie an vielen Stellen Menschen nicht mehr lieben konnten. Dir und mir ist aber aufgetragen, Menschen zu lieben. Wir gehen nicht diesen falschen Weg der Gesetzlichkeit. Das heißt nicht, dass wir Christen alles tun dürfen. Paulus sagt mal, nee, Vorsicht. Es gibt vieles, was euch schadet, tut es nicht. Es gibt vieles, was mit Jesus nicht vereinbart ist, tut es nicht. Aber es geht darum, dass mein Blick ein anderer ist, versteht ihr? Mein Blick ist der auf Jesus und auf die Verheißung, dass ich gerecht gesprochen bin, wenn ich an ihn glaube und wenn ich einfach versuche, in dieser Welt Menschen zu lieben und ihn zu fragen, was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das jetzt praktisch, diesen Menschen zu lieben? Ihr merkt, es gäbe jetzt ganz, ganz viele Beispiele im Neuen Testament, wo wir merken, okay, da stehen Verheißungen aus. Und uns bleibt nur ein Weg, diese Verheißungen ganz tief in uns aufzunehmen und sie zur Gewissheit werden zu lassen, sozusagen. Ich denke jetzt noch einmal zurück zu Josef. Ich könnte mir vorstellen, wenn er diese Verheißung von Kindheit auf kannte, ob plötzlich hat er sich als Sklave im Lande Potiphar wiedergefunden. Da wird er manchmal zweifelnd da gesessen haben und gedacht haben, Gott, wo ist denn deine Verheißung? Gehöre ich gar nicht mehr zum Volk Gottes? Gilt es mir nicht mehr oder wie auch immer, sage ich mal. Ich weiß es nicht. Ich denke, er hat vielleicht auch oft gezweifelt, aber dann kommt der Punkt, wo Gott uns zurückruft zur Glaubensgewissheit und wo er auch vieles erleben dürfte. Und so ist es ja auch in unserem Glauben. Wir dürfen mit Jesus immer wieder was erleben und trotzdem bleibt viel. Ich habe mir hier aufgeschrieben, wollen wir am Beispiel Josefs lernen, wie vertrauenswürdig Gott in seinen Verheißungen ist. Ihr könnt jetzt die Verheißung von Abraham nochmal durchlesen. Und dann könnt ihr das Alte Testament durchlesen und dann könntet ihr sehen, Gott hat Stück für Stück alles erfüllt. Die Frage ist für uns, was steht aus, was ganz sicher erfüllt werden wird? Und die dritte Frage ist, verstehen wir, Alles Tun ist wichtig, aber nichts ist so wichtig wie das, dass die Verheißungen Gottes in uns wirken und wir in ihnen das Wichtigste erkennen. Alles Tun und Lassen von uns Christen ist wichtig, aber das Allerwichtigste ist, sind die Verheißungen Gottes, die er in seiner Treue erfüllen wird. Von dem wird die ganze Welt leben. Von dem her wird der ganze Plan Gottes erfüllt. Das ist ganz, ganz wichtig. Amen. Amen.